Meine Predigt heute Abend, du kannst die Folie dran schmeißen, dran machen, heißt: Möchtest du Gott besser kennenlernen? Möchtest du Gott besser kennenlernen? Möchtest du Gott besser kennenlernen? Vielleicht sind auch einige, die haben Gott noch gar nicht kennengelernt. Heute ist auch die Möglichkeit, Gott kennenzulernen. Das ist möglich, man kann Gott kennenlernen. Und für die, die Jesus schon kennengelernt haben, ich glaube, wir alle wollen doch Gott besser kennenlernen. Und manchmal beten wir das sogar doch auch. Wir beten: Herr, ich möchte dich besser kennenlernen. Und was meinen wir eigentlich damit? Wir reden ja dann eigentlich von seiner Liebe, oder? Oder? Sein Wesen. Aha. Also Gott ist der Liebe, steht in der Bibel. Also wenn wir beten, ich möchte dich besser kennenlernen. Also mir geht es so, ganz oft habe ich da einfach gemeint, so, ich möchte mehr von deiner Liebe. Ich möchte eigentlich mehr von deiner Liebe. Das heißt, nicht mehr kennenlernen heißt, ich kriege noch ein bisschen mehr von deiner Liebe. Und dann ist mir aber der Gedanke gekommen, Moment, ist Gottes Liebe, ja, aber ist der nur Liebe? Hat Gott noch andere Gefühle als Liebe? Moment, also er hasst den Teufel. Okay, das ist wohl klar. Oder? Er hasst den Teufel. Er hasst die Ungerechtigkeit, wird jetzt gerade gesagt. Also hassen tut er den Teufel. Aber ansonsten hat er keine Gefühle. Oder hat er vielleicht doch noch mehr Gefühle? Freude. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben ja auch Gefühle, richtig? Und wir haben eine Menge Gefühle. Wir haben eine Menge Gefühle, ja. Könnt ihr euch vorstellen, Gott hat uns ja geschaffen. Nach seinem Ebenbild. Das bedeutet ja irgendwie, das, was er hat, hat er uns gegeben. Ja? Das heißt, Gott hat auch eigentlich die gleichen Gefühle. Er geht vielleicht nur anders mit den Gefühlen um oder die Zielrichtung ist eine andere. Und da wollen wir heute so ein bisschen reingehen. Nicht nur ein bisschen, wir wollen da richtig reingehen. Und seine Gefühle, die gehen immer in die richtige Richtung. Ja. Immer. Und ich möchte über eine besondere Charaktereigenschaft Gottes möchte ich mit euch sprechen. Ein besonderes Gefühl, was wir auch kennen. Und ich denke, jeder von uns kennt das. Und das heißt, das finden wir, ich will erst mal was sagen, das finden wir in 2. Mose 34, 14. Nochmal vorher, Gott hat ja eine Menge, also viele Namen auch, ja, und die beschreiben so auch seinen Charakter. Man nennt ihn zum Beispiel, oder er selbst, nennt sich selbst El Shaddai, wird übersetzt mit Gott, der Allmächtige. Was aber, wenn man es genauer betrachtet, Gott der Mutterbrust heißt. Das heißt, er ist der absolute Versorger, Mutterbrust, die Brust steht für Versorgung, aber auch diese liebende Versorgung in unseren Armen. Aber absolut, das ist zum Beispiel El Shaddai. Gott hat noch einen anderen Namen, den er sich selber gegeben hat. Jahwe Rapha. Ich bin der Herr, dein Arzt, sagt Gott von sich selber. Und es gibt aber noch andere, es gibt viele. Kennt ihr, ich kenne kein Hebräisch, aber ich hoffe, vielleicht kann mir jemand sagen, wie es richtig ausgesprochen ist, ich weiß es nicht genau, kennt jemand von euch Jahwe Kanna? Jahwe Kanna, Q-A-N-N-A. Der steht in 2. Mose 34, 14. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbeten niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig, also Jahwe Kanna, ist ein eifersüchtiger Gott. Wir wollen heute sprechen darüber, dass Gott eifersüchtig ist. Uns gegenüber. Gott ist eifersüchtig. Erstmal eine komische Vorstellung. Als ich das erste Mal gelesen habe oder das erste Mal mir bewusst wird, Gott ist auf mich eifersüchtig, weil das hat ja bei uns als Menschen so eine ganz negative Bedeutung. Das ist eigentlich was Eifersucht. Ich erlebe es nicht oft. Also jetzt schon mal gar nicht mehr früher ab und zu. Also dieses eifersüchtig auf einen anderen Mann dann zu sein. Ja. Aber es ist ein furchtbares Gefühl. Ich mag es gar nicht, weil man ja Angst hat, man liebt jemanden und hat Angst, jemanden zu verlieren. Und das ist ein schlimmes Gefühl. Aber Gott sagt, ich bin eifersüchtig über jeden von uns, über jeden von euch. Eifersüchtig. Wenn man sich das Wort anschaut, wo es herkommt, ich habe bei Wikipedia einfach mal geschaut, das kommt vom indoeuropäischen Wort von Ei, das heißt Feuer, oder auch, man weiß es nicht genau, ach, Althochdeutsch, Eifer, das bedeutet das Herbe, Bittere, Erbitterung und dann zusammengesetzt dem Althochdeutschen Sud, Krankheit, Seuche. Also ganz anders, ich dachte immer, es hat was mit Sucht zu tun oder man sucht oder sowas, man sucht den Eifer, aber gar nicht. Sondern eine bittere Krankheit. Vielleicht so. Eine bittere Erbitterung, Krankheit, eine Seuche, ist was Schlimmes. Krass, finde ich. Wenn man sich jetzt in der Bibel dieses Kanna anschaut, dieses Wort, was Gott sagt, er ist es, hat es zwei Bedeutungen. Die eine ist, ich bin eifersüchtig. Und die andere ist, ich eifere. Und, auch das wieder ganz komisch, konnte ich erstmal zusammen nicht begreifen, weil wenn ich für meine Frau eifere, ich eifere für sie, möchte sie bekommen, möchte sie heiraten und so weiter. Und deswegen tue ich ihr gute Sachen. Ich bin für sie da und will sie lieben und diese ganze Sache und mache das, ja. Alles schon passiert und auch immer wieder. Ich bin ja auch verheiratet. Jetzt ist aber die Sache, wenn diese Frau, ja, die ich gerne hätte, heiraten würde, jemanden anderen sich zuwendet, dann ist ja unser menschliches Denken ist ja dann so, nee, Moment, also das, jetzt reagiere ich aber ganz klar mit Liebesentzug und zeige dir meine kalte Schulter, so lange, bis du umkehrst und wieder zu mir kommst, was völlig in die Hose geht, weil das funktioniert ja gar nicht, das wissen wir. Und da ist der Knackpunkt, ja. Gott ist eifersüchtig, weil er will dich ganz. Er will dich ganz, 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 ganz. Und wenn du dich woanders hinbewegst, was anderes tust, wir sprechen hier von unserem Herzen, dann fängt er nicht an, wie wir es tun, dir seine Liebe zu entziehen, sondern er tut das Gegenteil. Er bringt dir seine Liebe. Er bringt die Liebe. Er bringt die Liebe, um sich wieder zu dir zu bringen. Um dich wieder zu ihm zu bringen. So ist richtig. Ich wollte nur kurz sagen, ich mache manchmal eine kleine Pause, weil hinten wird übersetzt, dass die hinterherkommen. Ja? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Es sind sehr viele einfach da, die übersetzt bekommen. Okay. Denn wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Darum geht es gerade nicht. Denn Gott ist Liebe. Steht in 1. Johannes 4,8. Deswegen würde Gott uns niemals diese Liebe entziehen. So wie wir handeln, wenn wir eifersüchtig sind, Gott tut es nicht. Gott tut es nicht. Denn Gott ist Liebe. Er bleibt beim Eifern. Nicht bei diesem, wie wir es kennen, Eifersucht. Ja, ich zeige dir jetzt wirklich. Ja. Das macht Gott nicht. Er ist zornig. Gott ist zornig. Gott ist zornig. Auch wenn er eifersüchtig ist, ist er zornig. Aber auf wen ist er denn zornig? Ja, genau, auf den, der oder das uns weggebracht hat von ihm. Und diese Liebe, die steht über allen. Und dieses Wort Kanna, das beschreibt noch etwas. Und ich finde es total heftig, weil dieses Wort Kanna sagt auch ganz klar, dass Gott bei dieser Eifersucht starke, heftige Gefühle hat. Starke, heftige Gefühle. Und wenn er das hat, warum erleben wir das dann nicht so? wenn es so ist, dass ich vielleicht falsch laufe und mein Herz ihm abwende, was denkt er? Wie reagiert er? Er ist traurig. Was passiert, wenn Gott zum Beispiel jemand hat oder sieht, ein Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes, das total krank ist? Und Gott hat totale Sehnsucht danach, dass dieser Mensch geheilt wird. Und ich gehe vorbei, Gott sagt mir, bete für Heilung, ich möchte diesen Menschen heilen. Und wir tun es nicht. Was fühlt Gott? Trauer. Wir haben uns irgendwie in unserem Kopf so darauf eingestellt, dass Gott Liebe ist. Und das ist richtig. Aber Gott ist noch mehr. Und seit ich mehr in dieses Thema reingehe, und das Thema ist zu wenig, in ihn da eindringe und sage, Herr, ich möchte deine Gefühle kennenlernen, fange ich an, Dinge anders zu tun. Dann tue ich sie nicht einfach nur, weil man es halt macht, sondern ich möchte Gott glücklich machen. Ich möchte Gott glücklich machen. Gott hat Sehnsucht nach uns. Er eifert für uns. Und das tut er immer mit seiner Liebe. Das heißt, wenn wir unser Herz oder uns selber oder beides ihm ab, wenn wir uns von ihm wegbewegen, ja, in den Rücken zudrehen, dann kommt er mit Liebe. Er kommt mit Liebe, er kommt mit Liebe, er kommt mit Liebe, um uns zu ziehen. Er kommt mit Liebe, er kommt mit Liebe. Es gibt aber auch die andere Seite. Er ist das Lamm, das für uns gestorben ist. Er ist aber auch der Löwe. Und ich erinnere euch an Bibelstellen, wo zum Beispiel ganz klar gesagt hat, wer einem einer Kinder, er spricht wirklich von Kindern, was ganz Schlimmes angetan hat. Hups. Wer? Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo Gott ganz klar sagt, und so, darüber wird wenig gesprochen, ich möchte es heute mal auf den Tisch bringen, wo krasse Sünde ist. Wo Menschen zu Schlimmen genötigt werden, da kommt das Gericht Gottes. Ich werde da später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Da kommt das Gericht Gottes. Und dann kommt der Zorn auch gegen Menschen. Da kommt der Zorn auch gegen Menschen. Ich weiß, das wird nicht gepredigt eigentlich, aber es ist so. Es ist so. In 2. Mose 20, 5 bis 6, da steht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen. Aber der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Wir sehen das Herz Gottes. Klar, er muss das Gericht bringen. Das ist nichts, ne, was er total gerne tut, weil er liebt jeden Menschen. Er liebt jeden Menschen, alle Menschen, auch die krassen Sünder. Auch die liebt er. Er liebt nicht, sie mit Gericht zu verurteilen. Und daran sehen wir es. Bei den, die mich hassen, da stehen ja 3 bis 4 Generationen. Und die ihn lieben, 1000 Generationen. Da sieht man das Herz Gottes. Dann sieht man es, ja. Und Gott möchte uns ziehen, er möchte uns stärker zu sich ziehen und er möchte dein Herz. Er möchte dein Herz und zwar ganz. Und er hat Sehnsucht danach und er gibt nicht auf, bis er es bekommt und er tut es täglich. Täglich, täglich, täglich. Versucht Gott Dinge, wo wir uns Gott gegenüber verschlossen haben, wo Bereiche in unserem Herzen, die wir ihm nicht gegeben haben, versucht er täglich zu bekommen. Ich will euch jetzt erklären, wie er das macht. Das Auch bei den Sündern macht er das übrigens. Ja. Bei dieser Bibelstelle ganz am Anfang, ganz kurz, wann kommt es nicht? Denn du darfst dich vor keinem Gott, anderen Gott anbeten, niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also, das ist Altes Testament, da steht ja ganz klar, du sollst dich bei keinem Gott niederwerfen, anbetend. Und es war ja bei den Israelis so, da wo sie früher gewohnt hatten, gab es ja drumherum ganz andere falsche Götter. Und Gott sagt ganz klar, du sollst dich nicht niederwerfen, das heißt ihnen nicht nachfolgen, nicht sie als Gott anbeten. Jetzt sagst du, naja gut, das ist früher, das hat ja nichts mit heute zu tun, aber heute ist es ja auch so. Es gibt immer noch andere Götter, denen du nachfolgen kannst, die du anbeten kannst, aber alles, was dich wegbringt von Gott, alles, kann wie ein Gott sein. Ich kann zum Beispiel arbeiten, aber der Herr möchte, dass ich viel mehr Zeit mit ihm zu verbringe. Und dann ist die Arbeit wie ein Gott für mich. Ich kann Fernsehen schauen, Herr spricht, ich kann essen. Es gibt jeder Bereich unseres Lebens, kann wie ein Gott sein. Wir nennen es auch im christlichen Jargon Götze. Genau. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Beispiel Geld. Ach so, nee, zurück noch, Entschuldigung. Und genau diese Sachen sind die, wo du dein Herz Gott gegenüber verschließt. Und er möchte aber, in Bezug auf Geld jetzt zum Beispiel, wir sprechen mal von Geld, er möchte genau in diesem Bereich, weil da hast du dein Herz noch nicht ganz Gott geöffnet, möchte er dein Herz. Und jetzt nimmt er Situationen im Leben, zum Beispiel hast du Probleme, die Finanzen fallen weg. Und genau in dem Bereich, wo wir Herausforderungen haben, ich will das nicht sagen, dass das immer so ist, aber oft bis meistens ist es so, dass genau da, wo die Herausforderungen sind, Gott dein Herz möchte. Und er nimmt diese Herausforderung, um dieses Herz zu bekommen. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst dich entscheiden. Entweder du bleibst weiter da drin und sagst, ich brauche aber das Geld. Ich kann ohne das Geld nicht leben. Gott kann mir da überhaupt nicht helfen. Ich brauche die Kohle und ich habe nichts zu essen. Ich kriege es nicht hin. Oder du wendest dich zu Gott hin und sagst, Herr Gott, helf mir. Ich brauche deine Hilfe. Und ich danke dir, dass du das tust, weil dein Wort sagt, dass du mein Versorger bist. Und dann merkst du, wie Gott dich versorgt. Und dann, merkst du, auf einmal kriegst du Finanzen, auf einmal stehst du neu da, hast mehr Geld. Und Gott beschenkt dich noch viel stärker. Und letztendlich hast du mehr Reichtum als vorher. Aber du weißt, in diesem Bereich sorgt Gott für dich und nicht du selbst. Versteht ihr, was ich sage? Das ist wichtig, dass das bei euch ankommt. Die Herausforderungen in unserem Leben dienen dazu, Gott besser kennenzulernen. Die Herausforderungen im Leben dienen dazu, Gott besser kennenzulernen. Gott bringt nicht die Herausforderung. Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, er versucht nicht, sagt die Bibel ganz klar. Er versucht nicht, er lässt es zu. Er schickt dir keine Krankheit, nicht in die falsche Richtung gehen. Ja? Gott macht dich nicht krank. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Gott dir eine Krankheit schickt, dass du näher zu ihm kommst. Es kann sein. Ja? Versteht mich nicht falsch. Nicht jeder, der vielleicht irgendwie im Raum krank ist, das wäre jetzt zu plakativ. Ja? Nicht jeder, der im Raum krank ist, sagt Gott, in dem Bereich kennst du mich noch nicht, ich will jetzt, dass du mich kennenlernst. Das wäre jetzt falsch. Ja? Aber es kann sein, dass die Herausforderung, in der du steckst, Gott dazu benutzt, dass du ihn besser kennenlernst. Und ich denke, und das ist mein Gebet auch für heute, dass Gott dir das offenbart. Hey, da stecke ich schon lange drin. In dem Bereich stecke ich schon lange drin. Und ich komme irgendwie nicht raus. Ich habe gebetet. Irgendwie hatte ich keinen Glauben. Und wisst ihr, was der Punkt ist? Wenn wir merken, dass Gott ruft, genau in den Bereichen, wo wir kämpfen und sagt, hey, Schenk mir dein Herz. Schenk mir dein Herz. Das ist ein Götze für dich. Wenn wir dann zu ihm kommen, kommen wir raus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das in den Menschen hier, in den Herzen offenbarst. Dass du es offenbarst, um was es da geht. Und das macht ja auch Sinn, weil ich muss ja meine Kinder auch erziehen. Das, bei Kindererziehung, das ist so ein Bild, wo es ganz klar wird. Ja? Kindererziehung, ich bringe mein Kind eine Konsequenz. Wenn es falsch läuft, wenn es was falsch macht und in irgendeinem Bereich noch etwas nicht gelernt hat, braucht es eine Konsequenz. Und man sagt ja heute, man bestraft nicht, also man nimmt nicht irgendwas anderes. Man macht jetzt nicht irgendetwas anderes. Keine Ahnung, das Kind hat irgendwas geklaut und ich gebe dafür Hausarrest oder so. Das passt irgendwie nicht zusammen. Es muss eine Konsequenz mit der Sache sein. Es hat zum Beispiel Süßigkeiten geklaut, jetzt kriegst du eine Woche keine Süßigkeiten. Ja? Also der Bereich, wo das Kind danach angefochten ist, sozusagen, ja, um es jetzt wieder öfter, ja, ich nehme jetzt wieder die geistliche, christliche Sprache, angefochten, ja, sagt man ja so schön. Dieser Bereich sollte passen zu dem, wo es gefallen ist, ja, wo es noch nicht hört. Wo es noch nicht hört. Und wie fühlt man sich? Wir sind die Eltern, wahrscheinlich auch einige hier. Wie fühlt man sich, wenn das Kind nicht hört? Hi, haben wir es wieder. Genauso ist es bei Gott. Genauso ist es bei Gott. Genau das Gleiche. Ja. Und Gott hat so eine Sehnsucht nach uns. Er hat so eine Sehnsucht. Er sagt in seinem Wort auch, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Ein verzehrendes Feuer. Und er verzehrt alles, was ihm im Weg ist, um dich zu bekommen. Es ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Er ist eifersüchtig. Und deswegen sagt er auch ganz klar, in Lukas 22, 31 bis 34, wo habe ich es? 1. Johannes 2, 15 bis 17. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und wir krapschen uns die Dinge von der Welt. Wir krapschen sie uns, da brauchen wir das, da brauche ich das, da macht mich das glücklich, da hole ich mir das, da mache ich das, da hole ich mir das und da brauche ich noch das und jetzt geht es mir schon viel besser. Und das passiert dann auch die nächsten 5 Minuten. Aber Gott sagt hier, hol dir das, was hier drin ist. Gott sagt, hol dir das, was hier drin ist. Hol dir das, was da drin ist. Lieb nicht diese Welt. Das heißt nicht, dass er uns nicht die Dinge geben will. Er will uns die Dinge geben. Aber wenn das meine erste Priorität ist, dann brauche ich Gott nicht mehr. Dann brauche ich ihn gar nicht mehr. Nur noch, wenn die Konsequenz kommt, um mich da rauszuholen, bis ich es wieder habe, dann kommt die Konsequenz. Und das ist das Christenleben. Das ganz normale Christenleben, sagen wir, lesen Bücher, das ganz normale Christenleben, Hände auflegen, ja, und so weiter. Alle werden geheilt. Aber das ganz normale Christenleben, wie wir es leben, ist, ich hole mir das, ich merke, ich brauche Gott nicht, weil ich habe ja alles, dann sagt Gott, ich brauche dich, ich will dich. Er lässt etwas zu, es passieren irgendwie Sachen, er möchte, dass wir ihn besser kennenlernen und wir verlieren etwas, wir merken, wir brauchen Gott in dem Bereich, ja, dann haben wir es erfahren, Gott war voll für mich da. Er hat mir voll geholfen. Hey, so ein großer Gott, ich habe jetzt voll Versorgung. Mensch, da habe ich kein Auto gehabt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe wieder ein Auto und dann fangen wir wieder an. Zack, 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 bis wieder irgendetwas passiert, holen es wieder. Anstatt auf dieser Seite zu bleiben, bei Gott, Und von dieser Seite aus seine Versorgung zu bekommen, danke, dass du mir das dazu gibst, Herr. Kommen wir immer wieder da raus. Und das ist unser täglicher Kampf, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Das ist unser täglicher Kampf. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz. Gib es mir jetzt, gib es mir heute. Zweite Könige 17:40-41. Aber sie hörten nicht, sondern taten nach ihren früheren Bräuchen. So fürchteten diese Nation den Herrn und dienten zugleich ihren Götterbildern, also den Götzen, ne? Auch ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Wie ihre Väter getan haben, so tun auch sie bis auf den heutigen Tag. Unser tägliches Christenleben. Leider. Du kannst heute damit Schluss machen. Lukas 14:33 ist die Antwort Gottes darauf. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das heißt nicht, ich frage es nochmal, dass du ne, kein Geld, keine Finanzen, kein Auto, sonst was, das bedeutet das nicht. Es geht nur darum, dass es nicht deine erste Priorität ist, dass es dir nicht mehr das Wichtigste ist. Darum geht es. Ja. Und ich danke dir, Herr. Es ist kein einfaches Thema, Herr. Aber du hast es auf dem Herzen, den Menschen zu transportieren, wie du fühlst über uns, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du das jetzt in unseren Herzen offenbarst, Herr. Deine Sehnsucht, Herr. Deine Sehnsucht. Deine Sehnsucht. Petrus ist ein Beispiel jetzt. Ist ja ein Beispiel von dem, dass er allem entsagt hat. Denkt man, wenn man sich das Ende anschaut oder die Apostelgeschichte anschaut. Aber auch Petrus war in einem Prozess. Er lief zwar auf dem Wasser, das ist schon wirklich, da merkt man schon, er hat wirklich großen Glauben gehabt, er war bei Gott, ja, aber er hat ja auch eine ganz krasse Versuchung erlebt. Und das möchte ich kurz nochmal, da möchte ich jetzt nochmal reingehen. In Lukas 22:31-34. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, also Jesus, ne? Siehe, der Satan hat eurer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wer weiß schon, um was es geht? Ja, kommt. Was für eine Stelle ist das? Nicht weiterlesen, bitte. Ja, bitte, Elke, um das Sterben Jesu. Ja? Also es ist kurz vor seinem Weg zum Kreuz und Petrus wird verführt werden und er sagt zu ihm, das kommen wir jetzt dazu, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Petrus brauchte eine Herausforderung. Petrus brauchte diese Herausforderung, um Gott wirklich zu erleben, um wirklich zu wissen, ich brauche Gott. Da gab es einen Bereich in seinem Leben, wo das Herz nicht klar gegenüber Gott war. Ich denke von aus, er war ja auch so ein bisschen Draufgänger, dass er gesagt hat, ich bin der Super, ich bin der Herr. Oh, das meinte ich jetzt nicht, ich bin der Herr, aber ich bin der, der es anpackt. Ja, mit meinen Kräften, so. Und Petrus musste fallen. Und auch wir müssen manchmal fallen. Wir müssen manchmal fallen. Es ist nötig. Es ist nötig, dass wir in diesem Bereich erkennen und wissen, wir brauchen Gott. Dass wir unser Herz wirklich Gott zuwenden und sagen, hey, ich brauche dich in dem Bereich. Ich brauche dich in dem Bereich. Ich brauche dich in dem Bereich. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, da gibt es so viele Beispiele, wo ich das auch erlebt habe, wo ich gedacht habe, ich kann das, ich bin der King, ich kann das voll gut. Und wo ich dann gefallen bin. Und nach einer Zeit dann auch wieder der Herr mich erhoben hat, aber dadurch, weil ich gemerkt habe, wow, Gott, ich brauche dich so sehr. Ich war früher total stolz gewesen und auch sehr rebellisch. Auch hier in der Gemeinde, so vielleicht nicht so gemerkt, also äußerlich, aber der Pastor schon. Weil ich ihm manchmal klipp und klar meine Meinung gesagt habe, wie er seinen Laden zu führen hat. Obwohl ich erst fast ein Jahr da war oder so, ja. Und dann hat Gott mich aber so berührt. Und mir auch erst mal ganz klar gesagt, Moment, du bist gar nicht dazu, die Gemeinde zu richten oder den Pastor zu richten. Und du bist auch nicht dafür zuständig, ihm zu sagen, was er richtig und falsch macht. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man mal sagt, hier, wow, das könntest du ein bisschen anders machen. Darum geht es nicht. Die Haltung, ne, diese Haltung, die Herzenshaltung, wir reden heute über das Herz, die war einfach falsch. Und als diese Herzenshaltung, als Gott mich so berührt hat und die weg war, also diese falsche Herzenshaltung, sondern ich erkannt habe, Gott kümmert sich um die Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Ich brauch da jetzt nichts mehr machen. In dem Augenblick hat Gott mich als Leiter eingesetzt hier. Es war tatsächlich genau der gleiche. Bei mir hat es Schnipp gemacht, Rebellion war weg. Ich glaube, es war gleiche Woche, ich weiß es nicht mehr genau, schon ein paar Jährchen her, aber es war, glaube ich, die gleiche Woche, wo Gott mich erhoben hat dadurch und mich als einer der Leiter eingesetzt hat. Und das ist das, um was es geht. Und jetzt weiß ich, wenn ich nicht bei Gott bleibe, bin ich rebellisch und zwar noch und nöcher. Ohne Gott kann ich das nicht. Ich kann auch nicht Lobpreis machen, also das habe ich gesehen, aber ich normal bin ich auch. Beim Lobpreis kann ich auch nicht. Ich kann auch nicht predigen ohne Gott. Wäre ich viel zu aufgeregt, vor so vielen Leuten zu stehen. Habe ich schon mal gesagt früher, habe ich schon mal in der Predigt gesagt, meine erste mündliche Prüfung habe ich so gestottert, dass ich gar nichts sagen konnte. Meine mündliche Prüfung konnte nicht reden vor Leuten, ging gar nicht. Hat alles Gott gemacht. Und jetzt, es gibt aber auch noch Bereiche in meinem Leben, und das ist mein Gebet auch für meine Predigt, wo ich merke, wow, da ist es noch nicht so. Da ist es einfach noch nicht so. Da bin ich immer noch ich. Da weiß ich immer noch nicht, dass Gott größer ist. Und da habe ich immer noch Herausforderungen. Aber Gott möchte heute hier ein Ende setzen. Gott möchte heute, dass wir in diesen Bereichen, dass wir sie erstmal wissen, das ist ein Bereich, Moment, das geht nicht. Und dass wir diesen Bereich in unserem Herzen Gott geben und sagen, hey, kümmere du dich darum. Und das gilt auch für Sünde. Alles ist ja irgendwo, wenn wir Gott nicht den Weg Gottes gehen, ist es ja der falsche Weg. Die Bibel sagt, das ist dann auch eigentlich Sünde, aber es gibt ja die Sünde. Ja? Wenn wir es wirklich Sachen tun, die wirklich schaden. Und Gott sagt ja ganz klar, zählt auch Sachen auf. Und ich werde jetzt da noch ein bisschen mit reingehen. Und zwar sagt er in Galater 5, 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, das ist übrigens auch Manipulation, Feindschaften, Hader, Eifersucht, ein Werk des Fleisches, interessant, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, er sagt es mehrmals, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es geht mir heute nicht darum, euch Angst zu machen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, Gottes Herz kennenzulernen und euer Herz Gott hinzugeben. Ja? Aber solche Dinge muss man einfach auch mal ansprechen. Und ich tue es jetzt hiermit. Bei dieser Passage geht es nicht darum, wenn du einmal eifersüchtig bist oder neidisch bist, dass du dann aus der Gnade Gottes herausfällst. Darum geht es da nicht. Ich denke, wir alle, die hier Christen sind, also seit ich Christ bin, war ich hundertprozentig schon mal neidisch. Aber hallo, zum Glück immer weniger. Es geht um das Herz. Es geht um das Herz. Das ist wie, wenn du eine Hochzeit hast, du heiratest, der Vergleich jetzt, du bekehrst dich, du kommst zu Jesus, wenn du heiratest und dann aber nicht mehr erscheinst bei deiner Braut und dein Leben so lebst, wie du Lust hast und dich ist wirklich überhaupt nicht interessiert, was deine Braut dazu sagt oder dein Bräutigam zu deinem Leben. Dann bist du eigentlich nicht wirklich verheiratet. Und dann fällst du auch aus der Gnade raus. Aber wenn du sagst, es ist mir egal, was Gott sagt, ich bleibe in meiner Sünde, egal was ich mache, ja, es ist mir egal und ich bleibe da drin, dann ist das ein sehr gefährliches Spiel. Gefährliches Spiel. Ein sehr gefährliches Spiel. Denn Gott ist auch der Löwe, nicht nur das Lamm. Und dann ist es heute Zeit, davon umzukehren. Also wenn wir Dinge immer wieder tun und wieder tun und wieder tun und wieder tun und es nicht, oder zumindest auch nicht mehr interessiert, was Gott dazu sagt, dann fallen wir aus der Gnade raus. Und viele, viele, viele Christen halten an Dingen fest, obwohl sie wissen, dass Gott das nicht möchte. Sie sagen dann halt, Gott liebt mich so, wie ich bin. Und das stimmt ja auch. Er liebt sie. Aber er ist eifersüchtig. Er ist eifersüchtig. Und er will sie, dich, uns nicht so lassen, wie wir sind. Ja. Und was machen wir jetzt damit? Erstens, ganz wichtig. Das bedeutet jetzt nicht, dass du versuchst, die Dinge einzuhalten, dass du jetzt versuchst, richtig zu handeln, dass du jetzt versuchst, nicht mehr zu sündigen und immer schön den Weg mit Gott zu gehen. Jetzt gehe ich jede Woche in den Gottesdienst, gebe meinen Zehnten, was noch, und dann kriege ich ja praktisch, Gott schreibt ja wie so eine Liste, und dann schreibt er auf die Liste auf, am Ende, wenn ich dann sterbe, ist die Liste voll und dann habe ich alles erfüllt und dann komme ich dann in den Himmel. Das wäre jetzt komplett der falsche Weg. Ich glaube, ich habe es jetzt, müsste man mal zählen, aber wahrscheinlich 20 Mal gesagt, es geht ums Herz, ja? Es geht ums Herz. Es geht ums Herz. Es geht erstmal, in erster Linie, null um die Taten. Ich habe einmal im Lobpreis, habe ich geleitet und ich hatte einen ganz schlechten Tag. Mir ging es auch einfach seelisch überhaupt nicht gut. Und ich habe vor dem Lobpreis gesagt, Gott, ich möchte es hinbekommen. Ich möchte es für dich gut machen. Und dann war der Lobpreis und es hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ging nicht. Die Gemeinde hat das jetzt nicht so mitbekommen, dachte ich jetzt. Weiß nicht genau. Aber die Lobpreiszeit war fertig. Und dann bin ich von der Bühne runtergegangen und sagte zum Herrn, Herr, es tut mir total leid, dass ich habe es total vermasselt. Und Gottes Antwort war, ich bin hundertprozentig zufrieden mit dir. Hundertprozentig. Und dann sagte ich zu ihm, warum? Weil dein Herz es wollte. Weil dein Herz es wollte. Es geht nicht um unsere Taten. Es geht ums Herz. Und Gott möchte dein Herz. Und Gott möchte dein Herz. Okay, also wir sind nicht errettet, weil wir einmal ein Gebet gesprochen haben. Sind wir nicht? Wir sind auch nicht errettet, wie gesagt, wenn wir immer den Gottesdienst besuchen. Wir können diese Liste nie vollbekommen. Es ist unmöglich. Wir sind nur errettet, wenn wir bis zum Ende mit dem Herrn gehen. Ohne Leistung. Schmeiß die Leistung raus. Schmeiß die Leistung raus. Ohne Leistung. Mit Herz. So wie das deine Frau, dein Mann oder du selber auch möchte. Genauso. Du möchtest das Herz von deinem Partner. Und wenn das Herz stimmt, dann stimmt auch der Rest. Dann kommen auch die Taten. Aber wenn das Herz nicht stimmt und du es trotzdem tust, ist deine Frau dann zufrieden? Dein Mann zufrieden? Nein. Weil sie merken, du tust das gar nicht für mich. Das ist gar nicht in Ordnung. Ich merke doch, wie du für mich fühlst. Das geht aber so nicht. So redet Gott nicht mit uns. Wir sind jetzt wieder auf der menschlichen Seite. Ja? Gottes Antwort wäre, komm zu mir. Ich liebe dich. Komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben von deinen Werken. Das ist Gottes Antwort darauf. Okay. Du sagst jetzt wahrscheinlich, oder es gibt Leute, die sagen hier vielleicht, das hört sich jetzt nicht nett an und auch nicht schön. Und Gott, du bist nicht nett zu mir. Aber es ist die Frage, was ist denn nett? Weil das Allernetteste, was Gott tun kann, ist dir zu sagen, das Beste für dich bin ich. Und das tut er. Okay. Jetzt hast du vielleicht alles verloren. Jetzt bist du dabei, deine Ehe zu verlieren. Oder hast sie schon verloren. Du merkst, du bist total in Nöten mit Finanzen. Du merkst, dein Job ist weg. Du hast deine Heimat verloren. Wobei ich nicht sagen will, dass das dann deine Schuld ist. Absolut überhaupt nicht. Gar nicht. Aber Gott möchte etwas Neues daraus schaffen. Und kann es sein, dass Bereiche wie vielleicht Familie, ja, oder Arbeit oder sonst wie ein Götze für dich war? Warum erlebst du in deinem Leben nicht die Erfolge, die Gott dir verspricht? Das ist genau der Punkt. Kann es sein, dass bestimmte Sachen in deinem Leben wichtiger sind als Gott? Und wenn du die Sachen nicht hast, gibst du dann Gott die Schuld dafür? Weil wenn du die Schuld Gott dafür gibst, bist du völlig an der falschen Adresse. Und auch für uns auch wenn du dich hier in der Gemeinde beteiligst an Diensten und sonst was, auch für die Leiter, auch für mich, es gilt für alle. Wo ist das Herz? Wir können machen und machen und machen und machen und machen und machen. Und das können wir Deutsche besonders gut. Aber wo ist das Herz? Wo ist das Herz? Gott wird was tun. Er wird was tun. Und er tut in unserem Leben durch Herausforderungen. Und er schaut nicht auf den Augenblick, sondern er schaut aufs Ganze. Vielleicht ist für einen Moment haben wir das Problem. Aber Gott schaut da nicht drauf. Weil er schaut auf das Ganze. Er schaut, hat diesen Blick auf dein Leben. Und er möchte, dass am Ende dieses Leben du und ich bei ihm sind. Und die Dinge, die wir von ihm ferngehalten haben, verlassen haben. Und Gott, jeden Tag buhlt er um dich, jeden Tag wirbt er um dich, jeden Tag sagt er, komm, jeden Tag sagt er, komm. Jeden Tag. Und er sagt es jetzt besonders. Und wenn wir diese Herausforderung, wenn wir diese Herausforderung bewältigt haben mit Gott, und wenn wir sagen, Gott, du bist mein Gott in dem Bereich und ja, Was tut er dann? Jetzt geht's nicht mehr. Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker, das spricht von Geld auch, ne? Verlassen hat oder Arbeit, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Männer und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das steht in Markus 10, 29 bis 30. Das ist Gottes Segnung, die er für uns hat. Wir sind meistens haben die eine Bedingung. Erst müssen wir verlassen. Unser altes Denken, unsere alten Gedanken, wie wir Dinge wollen. Und dann werden wir empfangen. Hundertfach. Das ist Gottes Wort ist fest. Wir hatten das heute Morgen das Thema. Es steht fest in Ewigkeit. Gottes Wort steht fest in Ewigkeit, sagt Gott. Himmel und Erde, ja, und auch die ganzen Galaxien, wird alles vergehen. Es wird die Erde nicht mehr geben, es wird die Sterne nicht mehr geben, Sonne nicht mehr, alles macht bumm, batsch, platsch, ja, kaputt, ja, gibt's nicht mehr, ja. Aber das Wort, dieses Wort bleibt. Das, was er da sagt, wird hundertprozentig passieren. Das sagt er jetzt und hier. Wenn du das verlässt, hundertfach wird er es belohnen. Und das ist nicht nur einfach so, naja, ist ja ganz schön, dann gucke ich mir. Das ist die Wahrheit. Wir müssen es endlich kapieren, dass es wirklich stimmt. Es ist wirklich so. Je mehr wir Gott unser Herz geben, umso mehr kommen wir in Freiheit. Aber da habe ich doch das Problem, da funktioniert es jetzt. Ja, weil du ihm nicht das Herz gibst. Wir brauchen nicht mehr über Probleme reden. Wir brauchen nur darüber reden, wie wir die Probleme lösen, indem wir ihm sagen, Herr, kümmere dich darum. Ja, ich möchte, dass du mich versorgst da drin. Hundertfach. Okay. Und ich danke dir, dass du das tust. Das ist wirklich die Wahrheit. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen. Du kannst heute eine Entscheidung ganz neu für Gott treffen. Ganz neu. Du kannst ihn erstmal kennenlernen, wenn du das möchtest. Diese Liebe kennenlernen. Aber auch die Tränen kennenlernen. Du kannst erleben und wirklich da mehr reingehen, dass Gott eifersüchtig ist auf dich. Für dich und dass er für dich eifert. Dass er auch über uns traurig sein ist manchmal. Und du kannst dich entscheiden, diese Bereiche, die Gott wahrscheinlich jetzt schon angesprochen hat in deinem Herzen. Wenn ich frage den Heiligen Geist, der wird es dir sagen, dass du diese Bereiche heute Abend Gott gibst. Du hast die Möglichkeit, ihm alles zu geben, ganz neu, ganz neu. Denn er hat große Sehnsucht nach dir. Große Sehnsucht. Amen.